der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Die letzten zwei Wochen waren ja durchaus spannend, sowohl was Innenpolitik als auch was weltweite Politik angeht. Und dabei ist tatsächlich ein Aspekt so ein bisschen untergegangen, der knapp eine Woche nachdem Trump in den Vereinigten Staaten die Wahl gewonnen hat und nachdem die Ampel aufgelöst wurde. Da ist nämlich die Studie zum Autoritarismus aus Leipzig wieder veröffentlicht worden. Die wird ja alle zwei Jahre veröffentlicht. Und wer uns kennt, der weiß, dass wir gerne mal über solche Studien sprechen. Und diesmal ist es spannend. Die Studie hat Altbewährtes wieder abgefragt, wie alle zwei Jahre. Und sie hat auch Sachen abgefragt, die es vorher nicht gab. Meine erste steile These, die ich mal in den Raum werfen möchte, Gerrit, vielleicht kannst du dazu direkt was sagen, ist die Aussage, die ich mal so formuliert habe. Die Wessis sind die neuen Ossis.
Lustig, dass du sagst, Sven. Hallo, auch von mir. Ich habe mir hier ein Zitat von Oliver Decker rausgesucht. Das ist einer der Mitautoren der Studie. Das hat er im Zeitinterview zur Studie gesagt. Und da schreibt er, es gibt im Osten Deutschland weiterhin verbreitet fremdenfeindliche und autoritäre Positionen. Darüber gerät aber manchmal aus dem Blick, auch Westdeutschland ist keine Insel der Seligen. Auch dort verändert sich die Atmosphäre. Am deutlichsten fällt das bei der Ausländerfeindlichkeit auf. Also dann, wenn Menschen als Fremde, als Bedrohung für das eigene markiert werden, da ist auch in Westdeutschland ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen, wie auch bei anderen autoritären Personen. Bei den Ressentiments gleicht sich der Westen dem Osten also an. Man kann ketzerisch sagen, was sonst man als irgendwie was Positives herausarbeitet, dass es Angleichungen zwischen Ost und West gibt, so wie beim Lohnniveau oder der Wirtschaftsleistung, kann man jetzt hier sagen, gibt es jetzt auch Angleichungen zwischen Ost und West, und zwar in der Ausländerfeindlichkeit beziehungsweise in autoritären Einstellungen.
Ja, das war im Endeffekt genau das, worauf ich kommen wollte. Man muss aber, und das darf man nicht vergessen, Angleichung heißt, dass es zwar höhere Zustimmungswerte gibt, sie aber natürlich, oder das heißt natürlich, sie aber im Osten, gerade was den Bereich Ausländerfeindlichkeit angeht, noch höher sind, wohingegen wir im Westen, das ist, finde ich, ganz spannend an dieser Studie, im Westen sind andere Aspekte, die ja auch in dieser Studie abgefragt werden, es sind ja viele Cluster, die abgefragt werden, eines davon ist eben Ausländerfeindlichkeit, in anderen ist aber der Westen tatsächlich deutlich stärker oder überrepräsentiert, weshalb sich das Ganze dann hinten heraus so ein bisschen ausgleicht. Und ein neuer Aspekt ist drin, und zwar ein neuer Aspekt, der sich eben auch vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts mit, in Anführungsstrichen, mit neuen Formen des Antisemitismus beschäftigt. Bevor wir aber dazu kommen, will ich nochmal wieder auf eine Sache zu sprechen kommen, die wir auch öfter schon angesprochen haben, aber die auch jetzt wieder, auch in den kommenden Wochen wieder ein riesengroßes Thema sein wird und die immer wieder auch von Politikwissenschaftlern oder von Influencern, von wem auch immer, ins Feld geführt wird. Und das ist dieser sogenannte Rechtsruck, von dem immer wieder die Rede ist. Und in dieser Studie wird jetzt nochmal deutlich, dieser Rechtsruck, von dem wir sprechen oder von dem immer wieder gesprochen wird, den gibt es so tatsächlich überhaupt nicht, denn die Zahlen belegen im Endeffekt, wenn man sich jetzt wirklich diese reinen Zustimmungswerte anschaut, eigentlich genau das Gegenteil. Und zwar haben wir so geringe Werte wie noch nie. Nehmen wir jetzt das Beispiel Ostdeutschland, um Ostdeutschland auch mal positiv herauszuheben. Wenn es um die Frage nach dem Anteil von Manifester zur Stimmung zum Thema Antisemitismus geht, da ist der Osten von 4,8% im Jahr 2002 auf 10,4% im Jahr 2012. Jetzt im Jahr 2024 auf 1,8 gesunken. Das heißt, im Osten gibt es quasi keine Manifesten, in Anführungsstrichen Antisemiten mehr. Im Westen dafür einen Anstieg. Aber es sind eben deutlich weniger als vor 10 Jahren, als vor 20 Jahren. Das heißt, dieser ominöse Rechtsruck, um ihn jetzt mal am Beispiel festzumachen, den gibt es so tatsächlich auch laut dieser Studie nicht, sondern alle Zahlen sind eher rückläufig, also mit einem leichten Anstieg wieder. Aber was deutlich ist, ist in meinen Augen schon ein Rückgang.
Was aber tatsächlich hinzugekommen ist, sind ja zumindest, weil sie erstmals erhoben wurden, und wer uns kennt, der weiß natürlich, dass wir wahrscheinlich da auch einen jetzt relativ großen Fokus drauflegen werden, sind neue Kategorien von Antisemitismus sind erhoben worden, also andere Formen. Und das hast du ja auch schon angedeutet, aufgrund der Entwicklung nach dem 7. Oktober und der Zuspitzung des Nahostkonflikts Da möchte ich kurz aus der Einleitung der Studie zitieren. Und auch Antisemitismus ist nach wie vor tief in unserer Gesellschaft verankert. Dessen Erhebung wurde in diesem Jahr erstmals um die Dimension postkolonialer Antisemitismus und antisemitischer Antizionismus erweitert, um aktuelle Entwicklung des Antisemitismus besser erfassen zu können. Und das ist halt besonders spannend, weil diese Ergebnisse dieser beiden Kategorien, die haben, ich sag mal, in gewissen Bubbles für ganz schön Gesprächsstoff gesorgt und auch irritiert, weil diese Ergebnisse zeigen, dass diese beiden Kategorien auch bei rechten Wählern sehr verbreitet sind. Ich würde dann sagen, wer unseren Podcast hört und uns kennt, der wird wahrscheinlich wissen, dass uns das gar nicht so sehr überrascht. Aber wenn du jetzt mal jemanden damit konfrontierst und sagst, ey, diese Ergebnisse dieser Studie, die zeigen, dass unter AfD-Wählern der postkoloniale Antisemitismus besonders hoch ist im Vergleich zu anderen Wählern von anderen Parteien, das ist schon ein Hinhörer. Also könnte man jetzt ja erstmal ketzerisch fragen, ist die AfD eigentlich postkolonial? Also vertreten AfD-Wähler eine eigentlich eher dezidiert linke Theorie? Und darüber will ich natürlich sehr gerne sehr ausführlich reden.
Ja, das ist natürlich ein großes, spannendes Feld, was man definitiv genauer betrachten kann. Die Frage nach der Postkolonialität ist ja, hast du schon richtig gesagt, ein neuer Aspekt, der hier mit reinfällt. Der zeigt sich natürlich auch so ein bisschen daran, vielleicht auch nochmal, also wir werden wahrscheinlich heute immer mal wieder so ein bisschen hin und her springen, aber diese Studie hat ja wirklich eine, um es auch nochmal deutlich zu machen, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in so einer linken Bubble und dann wirft Gerrit mir jetzt vor, AfD-Wähler sind postkolonial, also genau wie dann ich in meiner Bubble, dann würden die natürlich, und das ist ja auch das, was heute modern ist, Aspekte damit reinbringen, dass diese Studie nicht repräsentativ sei oder was auch immer. Und da muss man hier tatsächlich nochmal festhalten zur Repräsentativität dieser Studie. Wir haben dort relativ deutliche oder relativ hohe Zahlen, also 2.500 Menschen, die für diese Studie befragt worden sind, Hälfte Männer, Hälfte Frauen. Auch der Abschluss ist relativ gut gewählt, also man kann schon sagen, das hier ist eine repräsentative Studie. Den Aspekt, den du jetzt angesprochen hast mit dem postkolonialen Antisemitismus, da ist natürlich oder spannenderweise tatsächlich bei der AfD am höchsten. Bei einer Partei, wo ich es jetzt auch noch relativ hoch vermutet hatte, das ist das sogenannte, oder was heißt das sogenannte Bündnis Sahra Wagenknecht und die Linke, aber da sind die Werte deutlich geringer. Das heißt, wahrscheinlich ist genau das hier der Punkt. Die Ablehnung des Kolonialismus, also wenn man das Ganze weiterspinnt, das sagen sie auch in der Studie, ist natürlich nicht ideologischer Bestandteil oder Bestand der AfD. Aber in der AfD bzw. AfD-Wähler scheinen das trotzdem zu nutzen, um ihren Antisemitismus in einer gewissen Weise zu legitimieren. Und das ist, glaube ich, eben das Spannende, dass eben jetzt dieser Bezug, der hier aufgemacht wird, einfach nochmal deutlich zeigt, diese Art von Auseinandersetzung, eben diese postkolonialen Bezüge, die hier Israel vorgeworfen werden, die führen im Endeffekt dazu, dass Menschen oder in dem Fall dann eben AfD-Wähler die Möglichkeit haben, für sich zu sagen, das und das ist schlecht an Israel und so weiter und so fort.
Ich würde tatsächlich nochmal einen Schritt weitergehen und sagen, dass man auch losgelöst vom Nahostkonflikt und zur Positionierung zu Israel natürlich in AfD-Position beziehungsweise in dem Mindset von AfD-Wählern, vor allem umso weiter sie auch in die neue Rechte reinragen, diese Position, auch losgelöst vom Nahostkonflikt, postkoloniale Tendenzen in der Ideologie haben, auch wenn sie es selber nie so nennen würden, weil ja die AfD insbesondere, was jetzt ja innenpolitisch bedeutet, natürlich gegen eine Erinnerungskultur ist, auch in Bezug auf den Kolonialismus, den Deutschen. Also man das nicht schlimm findet, was der deutsche Kolonialismus gemacht hat, nur auf die außenpolitischen Positionen bezogen, gibt es da natürlich einfach Parallelen in der Auffassung von internationalen Beziehungen und von Isolationismus, Antiimperialismus und antiwestliche Tendenzen. Und darüber will ich später nochmal genauer eingehen, um das nochmal zu analysieren und auch ein paar Beispiele zu bringen, wo das deutlich wird. Wir können ja aber mal auf diese Zahlen gucken, in Bezug auf diese zwei neuen Antisemitismus-Kategorien, die hier aufgeführt wurden. Zum Punkt postkolonialer Antisemitismus. Da sagen die Zahlen erstmal grundsätzlich, also für alle Wähler, also egal welche Partei, die sind schon grundsätzlich relativ hoch. Die Frage zum Beispiel, der deutsche Schuldkomplex behindert den Freiheitskampf der Palästinenser. Insgesamt stimmen manifest 15,2% dieser Aussage zu, 31,7% latent. Also fast 50% glaubt zumindest ein bisschen, dass der deutsche Schuldkomplex den Freiheitskampf der Palästinenser behindert. Zweite Frage in dem Bereich. Israel wurde nur gegründet, damit Europäer kein schlechtes Gewissen haben. Da sagen 13,5%, ja, das glauben wir auf jeden Fall so, 28,4% sagen das latent. Hier besonders spannend auch, so wie in allen Kategorien, das ist im Osten höher als im Westen. Da sehen wir ja schon, wo die Reise hingeht mit diesen Einstellungen. Im Osten sagen 40,9% latent, dass sie der Aussage, Israel würde nur gegründet, damit Europäer kein schlechtes Gewissen haben. 40,9% latent und 15,1% stimmen da manifest zu. Und jetzt wird es natürlich besonders spannend. Die dritte Frage zum Bereich postkolonialer Antisemitismus ist dann, der Nahostkonflikt ist im Grunde ein Konflikt zwischen weißem Kolonialismus und unterdrückten Minderheiten. Gesamtdeutschland 14,0% stimmen dem Manifest zu, 31% latent. Auch hier der Osten wieder deutlich stärker. Also zumindest bei den Latenten sind es 35,9%. Also insgesamt auch hier fast 50% im Osten, die der Aussage zustimmen. Der Nahostkonflikt ist im Grunde ein Konflikt zwischen weißem Kolonialismus und unterdrückten Minderheiten. Salopp gesagt, sieht man ja hier schon, wie ich gesagt habe, wo die Reise hingeht, weil man ja jetzt nicht unbedingt dem durchschnittlichen Ostdeutschen, jetzt vielleicht auch unpolitisierteren Menschen unterstellen würde, dass er hier eine derartige, ich sag's mal, postkoloniale Position vertritt, dass es hier um einen Konflikt zwischen Kolonialismus und unterdrückten Minderheiten geht. Wir können auch direkt weitermachen, wenn wir ein bisschen Zahlen wälzen, damit wir das auch vollständigen können. Spannend wird es nämlich auch bei den Ergebnissen zum antisemitischen Antizionismus, also der zweiten Kategorie, die jetzt zusätzlich hinzugefügt wurde. Da finde ich die Fragen auch besonders spannend. Da haben sie nämlich gefragt, ohne Israel würde Frieden in Nahost herrschen, was ich eine super relevante Frage finde, um auch wirklich antisemitische Weltbilder zu erkennen. Und hier sagen insgesamt fast 50% entweder latent oder manifest, dass sie dem zustimmen. Im Osten sind es sogar fast 60%. Dann zweite Frage, Demokratie hin oder her, Muslimen geht es besser ohne Israel. Auch hier insgesamt circa 45%, eine mindestens latente Zustimmung. Im Osten auch wieder über 50%. Und dritte Frage zu dem Komplex antisemitischer Antizionismus. Es wäre besser, wenn die Juden den Nahen Osten verlassen würden. Da sind, ich sag mal so, zum Glück die Zustimmungswerte nicht ganz so hoch. Da sind wir insgesamt bei rund 40% mit einer mindestens latenten Zustimmung. Auch hier der Osten deutlich stärker mit circa 45% mindestens latent. Und um es jetzt zu Ende zu führen, weil wir es ja schon angekündigt haben, um die Zahlen zu vervollständigen, welche Rolle spielt da jetzt die AfD? Wie kommen die darauf, dass das in der AfD nochmal besonders stark sei? Das wurde dann nochmal die manifeste Zustimmung in den Dimensionen des Antisemitismus abhängig von Parteipräferenz wurde erhoben. Und da sehen wir postkolonialer Antisemitismus mit Abstand auf Platz 1 Anhänger von der AfD mit 14,5% und auch beim antisemitischen Antizionismus überraschenderweise 15,0% bei der AfD. Da ist nur die Linke noch mehr mit 16%. Ich finde die Zahlen schon bemerkenswert. Allerdings, wie gesagt, wenn man in die Theorie mal reinguckt oder in die Ideologie reinguckt, ist es vielleicht auch gar nicht mehr so überraschend. Sie haben dann auch nochmal das aufgesplittet zwischen den politischen Strömungen. Auch da sieht man, dass Linksaußen und Rechtsaußen die Kategorien antisemitischer Antizionismus und postkolonialer Antisemitismus am höchsten ist. Aber auch spannend natürlich, dass der Schuldabwehr-Antisemitismus auch in den eher rechts und links, in den Kategorien links und rechtsaußen höher ist als in der Mitte. Das ist auch spannend, weil hier zum Beispiel auch die AfD beim Schuldabwehr-Antisemitismus 50,2% hat und das BSW aber auch 26,7%. Aber hier muss man auch sagen, dass CDU, CSU auch 32,0% hat.
Genau, jetzt hast du sehr viel angesprochen. Guck mal, dass ich das noch eingeordnet bekomme und fange mal von hinten an. Und zwar diesen letzten oder den vorletzten Aspekt, den du genannt hast, mit der Frage nach links und rechts außen. Gibt jetzt natürlich wieder Menschen, die da gerne auf dieses Hufeisen zurückkommen wollen. Links und rechts gleichen sich an. Sehe ich ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz finde ich es spannend, weil nämlich die Autorinnen und Autoren der Studie nämlich genau das auch machen. Und sie sagen, dass Antisemitismus eben doch ein Bindeglied ist. Und zwar
eine Brückenideologie.
Genau, Brückenideologie, Bindeglied. Und zwar würde ich hier einfach direkt mal zitieren, weil ich das an der Stelle wirklich spannend finde. Und zwar ist das, Zitat, unmittelbar nach dem Angriff auf Israel kam es trotz der offenkundig antisemitischen, antifeministischen und sexistischen Gewaltexzesse spontan zu einer Solidarisierung mit der Terrororganisation Hamas. Allerdings ging diese nicht von der extremen Rechten aus, sondern von Bewegungen, die allen Grund gehabt hätten, sich eher mit den Opfern zu solidarisieren als mit den Tätern. Bewegungen, die sich nicht nur offen mit der Terrororganisation solidarisieren, sondern auch offenen Antisemitismus als Bindeglied nutzen, in Klammern, die in New York ausgegebene Parole Queers for Palestine brachte die überraschende Situation nolens volens auf den Punkt. Das ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen das Spannende, was hier eben mit drin auftaucht, dass eben genau das passiert. Also das, was eben, und da auch das haben wir schon öfter gesagt, aber nochmal als Wiederholung. Der moderne Antisemitismus ist kein neues Phänomen, aber nach dem 7. Oktober ist so vieles passiert und diese ganze Abschreckung, die es mal gab oder eigentlich auch nicht gab, wenn wir nur nochmal auf Judith Butler verweisen, wo wir ja schon drüber gesprochen haben, was sie von der Hamas hält, zeigt das nochmal sehr deutlich, wohin sich eben Teile der Linken, ich würde gar nicht sagen, entwickelt haben, sondern es einfach wieder offener zeigen können, was vielleicht vorher so ein bisschen auch in Anführungsstrichen im Verborgenen passiert ist und jetzt aber eben dazu führt, dass es wirklich zum Teil noch nicht offen, aber doch immer stärkere Verbindungen zu ja, Teilen der rechten Szene, aber auch zu Teilen von islamistischen Gruppierungen eben gibt, weil man eben eine Sache teilt und das ist die Abneigung gegenüber Jüdinnen und Juden, wahlweise dann Israelis genannt.
Ja, ich möchte dann auch nochmal aus der Studie zitieren in Bezug auf diese Brückenideologie, um das nochmal ein bisschen zu erweitern. Antisemitismus, schreiben die Autoren, ist nicht mehr ein Code, an dem sich jene erkennen, die sich gegen gesellschaftliche Emanzipations- und Modernisierungsprozesse wenden, also von antimodernen und antiaufklärerischen Bewegungen. Vielmehr tritt eine andere Brückenfunktion des Antisemitismus deutlicher in den Vordergrund. Er wird links wie rechts in dem Maße desto häufiger gebraucht, je stärker die Gesellschaft durch die Identitätslogik geprägt ist. In der gut sortierten Gesellschaft macht sich die Ambivalenz der Identität ausgerechnet in den gesellschaftlichen Bewegungen bemerkbar, denen es dem eigenen Anspruch nach um die Überwindung der gesellschaftlich homogenisierenden Gewalt geht. An der Bedeutung des Antisemitismus, auch in progressiven Milieus, lässt sich ablesen, wie sehr die Betonung von Identität mit einer Schwächung des Universalismus einhergeht. Die poststrukturalistische Theorie, selbst einmal als Kritik der Identitätslogik und des Identitätszwang gestartet, gerät immer stärker in den Sog der Essentialisierung von Identität. Und da möchte ich auch nochmal sagen, so, told you so, also nicht ich dir, aber wir und Menschen, die vielleicht so ein bisschen unsere politische Position teilen, das ist das, was wir schon lange sagen über die Identitätspolitik oder über diese Bestrebungen dieser auch linken Strömungen, was hier jetzt auch die Autoren dieser Studie anhand von Erhebungen, von Zahlen belegen und interpretieren. Und ich finde das bemerkenswert und ich finde, so dumm es sich anhört und vor allem jetzt natürlich bei so einem eigentlich eher traurigen Thema, da kann man schon mal vorheben, dass es schon lange auch linke Strömungen geht, die genau das sagen. Das sagen jetzt diese Autoren auch. Und ich würde jetzt dann, wie gesagt, auch gerne mal da noch mehr drauf eingehen, wo die Rechte daneben eben mit ihrer Identitätspolitik oder mit ihrer politischen Ideologie eben doch auch postkoloniale Ansätze hat. Okay, dann jetzt kleiner Spoiler, wir reden gleich dann darüber. Und jetzt müsst ihr euch noch ein paar Zahlen anhören.
Sollen auch gar nicht so viele sein, aber es sind so ein paar, ich finde, es gibt noch ein paar mehr interessante Entwicklungen in der Studie, ganz, ganz unabhängig von dem postkolonialen Antisemitismus und zwar tatsächlich auch spannende Werte. Und ich habe es ja vorhin einmal gesagt, der Osten ist bei ein paar Sachen mittlerweile schon besser geworden als der Westen, also immer in Anführungsstrichen zu betrachten. Und da fand ich es tatsächlich spannend, weil das jetzt gar nicht so zu erwarten war, auch vor dem Hintergrund, dass man ja immer sagt oder dass dann auch immer wieder, wenn es um diese Studie geht, was jetzt für so ein bisschen Aufschrei gesorgt hat, war eben der Anstieg der Ausländerfeindlichkeit, vor allem in Westdeutschland. Was aber auch damit drin steckt, ist immer noch die Frage oder die Idee von Demokratie als Idee. Die wird ja auch immer mit abgefragt. Und da gibt es im Endeffekt seit Jahren einen Rückgang, der eigentlich immer recht deutlich ist, mit Ausnahme eben von Ostdeutschland. Denn im Osten hat man einen relativ hohen Wert mit 94,6% der Menschen, die sagen, die Demokratie ist eigentlich eine gute Idee. Im Westen sind es nur noch 89%, also da ist der Wert ja seit Jahren rückläufig. Und dann eben die zweite Aspekt, der da noch mit reinspielt, auch wieder so, im Osten ist die Zustimmung höher. Zu der Frage Demokratie, wie sie in der Verfassung festgelegt ist, findet man gut. Da sind es noch 80% und 70%, also 80 im Osten, 70 im Westen. Und spannender finde ich ist aber jetzt, Demokratie, wie sie in der Bundesrepublik Deutschland funktioniert, finden nur 45% der Westdeutschen gut und 30% der Ostdeutschen. Und das ist nochmal spannend, tatsächlich vor dem Hintergrund, wenn wir nämlich auch immer wieder darüber sprechen oder darüber gesprochen haben, Kommunikation und so weiter und so fort, wie funktioniert das eigentlich alles? Und man muss sagen, wenn man sich das anschaut, so nach der Corona-Pandemie im Jahr 2022, wo es ja so viel Kritik gab, auch an der Regierung, gab es trotzdem einen höheren Wert im Osten, aber jetzt eben einen deutlichen Rückgang. Und zwar im Osten von 53% vor 2 Jahren auf jetzt eben 29,7%. Und das finde ich schon heftig. Das heißt, innerhalb von 2 Jahren ist dort irgendwas passiert, was sehr stark dazu beigetragen hat, dass eben das Vertrauen in die Demokratie, wie sie eben funktioniert, nicht mehr vorhanden ist. Und das hat wahrscheinlich dann doch relativ viel mit der aktuellen Ampelregierung zu tun gehabt. Ist jetzt die Frage, wie das weitergeht. Und deshalb kann man, glaube ich, auch sagen, diese Wahlergebnisse, die wir eben im Osten hatten mit AfD stärkste Kraft oder zweitstärkste Kraft und auch diesem Erfolg vom Bündnis Sahra Wagenknecht, die lassen sich, glaube ich, auch tatsächlich doch mit diesem Phänomen hier so ein bisschen erklären, dass man eben Probleme mit der Umsetzung der Demokratie in Deutschland hat.
Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Parallele oder beziehungsweise eine spannende Erkenntnis, dass du das auch direkt mit den Wahlergebnissen in Verbindung bringst. Das macht natürlich auch, wirft natürlich auch den Blick nach vorne in den Februar, wo ja jetzt vorgezogene Neuwahlen sind und wir mal sehen müssen, ob sich das dann auch dort widerspiegelt. Führt jetzt ein bisschen weg von der Studie, aber ich finde es ganz spannend, dass tatsächlich das BSW in dem Kontext momentan relativ schlecht dasteht in den Umfragen bundesweit, was ja wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, dass sie jetzt in diesen Koalitionsverhandlungen, in denen sie im Osten stehen, dann eben nicht mehr diese Rolle des Demokratiekritikers einnehmen können und eben genau das machen, wogegen sie eigentlich angetreten sind, und zwar aus pragmatischen Gründen eben eine Koalition eingehen müssen, weil es eben nicht anders geht.
Das ist der eine Punkt, und dann finde ich es davon ausgehend, wo du nämlich gerade das Bündnis Sahra Wagenknecht angesprochen hast, nämlich auch sehr spannend, weil sie im Sinne von Sahra Wagenknecht geht ja mit einer gewissen autoritären Persönlichkeit tatsächlich auch in diese Verhandlungen und reißt diese Verhandlungen ja auch mehr oder weniger direkt an sich. In Thüringen gab es ja auch diesen Machtkampf mit Katja Wolf. Genau, und das ist so ein bisschen auch nochmal spannend, weil auch das tatsächlich in der Studie so ein bisschen abgefragt wurde. Also die Themen, die das Bündnis Sahra Wagenknecht mit anspricht, die werden auch oder wurden jetzt auch in der Studie mit abgefragt. Und da ging es im Endeffekt mit Blick auf die Zukunft der Blick auf die Zukunft wurde durch bestimmte Entwicklungen sehr oder extrem verändert. Und da ist es tatsächlich der Ukraine-Krieg, der sehr stark dafür gesorgt hat, dass sich der Blick verändert hat. Aber auch die Migrationsfrage, beides mit jeweils 50%. Und dann tatsächlich ist es dahingehend, finde ich, spannend, Corona mit 50% in Gesamtdeutschland, deutlich stärker 55% im Westen. Aber man sieht grundsätzlich hier so einige größere Phänomene, die hier schon eine wichtige Rolle spielen. Aber es sind vor allem Ukraine, Migration, aber auch Erfolge rechtsextremer Parteien, die hier immer noch mit 40% drinstehen. Also man sieht, es gibt viele Aspekte und natürlich die wirtschaftlichen Krisen. Also viele Aspekte, die den Blick auf die Zukunft für die Deutschen verändert haben. Und auch das sind ja Sachen, worüber wir gesprochen haben. Migration haben wir jetzt natürlich immer ein bisschen in Anführungsstrichen ausgeklammert, wobei wir auch immer darüber gesprochen haben, wirtschaftliche Krisen, auch ein Phänomen, was jetzt eben nicht der Schwerpunkt unseres Podcasts ist, aber auch das haben wir eigentlich öfter mal mit angesprochen. Und so zeigt sich, glaube ich, auch wirklich nochmal deutlich, dass viele Punkte eben auch dann doch von Parteien unterschiedlich wahrgenommen werden. Und gerade der Ukraine-Krieg, und das, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, ist ja im Endeffekt die Frage, wer das BSW oder die AfD wählt, der geht ja immer so ein bisschen Kurs Richtung pro-Putin oder pro-Russland. Und bei den anderen Parteien, klammern wir mal die SPD so ein bisschen aus, ist es ja doch eher relativ deutlich pro-Ukraine. Und die SPD versucht ja so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, eine Vermittlerrolle hier einzunehmen, wohingegen ja Grüne, FDP und CDU relativ offen für Taurus waren. Und je nachdem, wie es dann ausgedrückt wird, war es ja auch der Herr Pistorius, aber jetzt ja angeblich nicht mehr, andere Debatte. Aber die SPD ja immer ein bisschen zurückhaltender. Und das ist, glaube ich, auch nochmal das, je nachdem, was für einen Schwerpunkt man setzt, wird, glaube ich, auch das Wahl oder die Wahl dann ausfallen. Das heißt, mit Blick auf die Wahl und deswegen, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen der Aspekt, das Bündnis Sarah Wagenknecht wird im Westen wahrscheinlich meiner Meinung nach eine ähnliche Rolle übernehmen wie die Linkspartei. Und zwar an der Grenze zur 5%-Hürde stehen und die Schwerpunkte werden auch beim Bündnis Sarah Wagenknecht eher in Ostdeutschland liegen.
Ja, spannend, was du jetzt mit der Ukraine ansprichst, weil ich glaube, da deutet sich eigentlich schon der Kern dessen an, was man eben auch in diesen Erhebungen zum Antisemitismus sieht. Und hier sehen wir schon ein erstes Indiz dafür, warum eben doch auch dieser sogenannte postkoloniale Antisemitismus beispielsweise auch bei den Rechten so hoch ist, weil natürlich dieser vermeintliche Anti-Imperialismus, anti-westliche Einstellungen, auch was Universalismus angeht, im Endeffekt bei den Rechten natürlich schon immer manifest waren und das ja eigentlich auch keine Überraschung ist. Es ist nur die Überraschung, dass das jetzt mit diesem Begriff postkolonialer Antisemitismus erklärt wird. Und deswegen kann ich ja jetzt einfach mal dazu kommen, was ich ja sagen wollte. Man stellt sich jetzt die Frage, ist die Rechte plötzlich postkolonial? Das klingt ja wirklich erstmal unintuitiv auf den ersten Blick, weil, habe ich ja schon angedeutet, Rechte und rechtsradikale neue Rechte ja gegen eine Erinnerungskultur sind, auch in Bezug auf den Kolonialismus, nicht nur auf das NS-Regime oder die NS-Zeit. Und um fair zu bleiben, es gab auch 2019 beispielsweise schon einen Antrag der AfD mit dem Titel die deutsche Kolonialzeit kulturpolitisch differenziert aufarbeiten. Da ging es sinngemäß darum zu sagen, es war ja nicht alles schlecht am deutschen Kolonialismus. Es gab dann einen noch deutlicheren Bezug auf den Antisemitismus nach dem 7. Oktober, einen Antrag der AfD vom Juli diesen Jahres, der hieß dann Umwandlung des Sonderprogramms globaler Süden. Da hat die AfD dafür plädiert, dass man das Geld des sogenannten Sonderprogramms globaler Süden, also ein geförderter Komplex, der sich mit Postkolonialismus befasst und mit der Aufarbeitung der Kolonialzeit, dass man das umwidmet im Kampf gegen Antisemitismus. Und da haben sie tatsächlich, muss man auch ehrlich sagen, viele Argumente aufgeführt in diesem Antrag, die auch wir teilweise hier schon erzählt haben. Also da geht es um die Unterstützung der Hamas, auch durch postkoloniale Ideologien. Es geht viel um die Kulturszene, die durch die postkoloniale Theorie bestimmt sei und deswegen auch einen Hang zum Antisemitismus hat und so weiter. Das hat die AfD, diese Resolution hat die AfD verabschiedet. So ehrlich muss man sein. Wenn man dann aber in die tatsächlichen Forderungen dieser Resolution reinschaut, dann sieht man auch schnell, es geht sehr viel eigentlich wieder nur um diese innenpolitischen Sachen. Man will keine Raubkunst abgeben, man hat halt keine Lust auf linke Theorien in deutschen Institutionen und so weiter und so fort. Um die konkrete Außenpolitik geht es dann erstmal auch gar nicht so sehr. Das heißt, du siehst hier eine Diskrepanz und natürlich auch ein Unterschied zu postkolonialen Linken, weil die sich natürlich um die Aufarbeitung kümmern wollen und natürlich nach innen gerichtet dann doch eher eigentlich liberale Werte haben und universalistische Werte haben, aber halt eben nach außen hin nicht. Aber es geht, wenn wir halt über dieses nach außen in außenpolitischen Positionen sprechen, man eben dann doch bei AfD-Wählern ähnlich und Parallelen zu Postkolonialdenken sehen kann. Und das sagt jetzt eben diese Studie, dass die Wähler das haben. Und als diese Studie rauskam, da sind natürlich viele linke, israelkritische linke Akteure, die, sagen wir mal, den postkolonialen Theorien nahestehen, richtig ausgerastet und im Sechseck gesprungen und haben sich über die Studie echauffiert. Gerade wegen ja so Resolutionen der AfD, die ich gerade angesprochen habe, also oder Anträgen im Bundestag, dann hieß es dann, das kann ja nicht sein, da würde sich die AfD ja gegen den Postkolonialismus stellen, die Studie sei Quatsch, hätte falsche Begriffe und so weiter, das ist alles gefallen. Dazu würde ich halt erstmal sagen, naja, das ist ja genau der Sinn von Operationalisierungen, ist, dass man Einstellungen herausfiltert, ohne die Menschen direkt zu fragen, was sie für eine Einstellung haben, sprich, So kann es halt eben sein, dass Menschen, weil sie mit dem Begriff Postkolonialismus linke Sachen verbinden, wie Reparationszahlung, Kunst zurückgeben etc., sie den Begriff ablehnen, aber in ihren grundsätzlichen Positionen natürlich trotzdem eine Meinung vertreten, die beispielsweise außenpolitisch doch postkoloniale Tendenzen hat und dann doch diesem Konzept manchmal näher steht, als sie sich eigentlich eingestehen oder als sie selber wahrhaben wollen. Und das ist ja auch keine Rocket Science. Ich habe ja schon gesagt, die AfD ist grundsätzlich eher antiimperialistisch, antiwestlich eingestellt und beides sind ja auch Bestandteile des Postkolonialismus.
Ja, es ist schwierig, da was hinzuzufügen, weil oder was gegensätzlich zu sagen. Gerade diese letzten zwei Punkte, die du angesprochen hast, sind ja im Endeffekt genau das. Natürlich wird die AfD es nie so verkaufen, aber im Endeffekt ist es ja schon auf eine Art und Weise eben genau das. Also die AfD verkauft sich immer als, ja vor allem ja, wirklich anti-westlich geprägt, eben mit diesem Duktus für Russland. Und wenn man sich eben das Ganze so ein bisschen anschaut, wird ja auch deutlich, wohin sich bestimmte Tendenzen innerhalb der Partei auch entwickeln und wohin sich auch ja Deutungsmuster entwickeln, die hier eine Rolle spielen. Und das ist ja dann doch deutlich zu sehen, dass eben Russland ja auch ziemlich gute Beziehungen zum Iran hat. Und da, jetzt ist das ein sehr weiter Brückenschlag, aber diese positive Wendung, die ja auch innerhalb der poststrukturellen oder postkolonialen Linken immer noch auf den Iran gemacht wird, das ist ja auch so ein Aspekt, der dann unterschwellig damit reinfällt. Und diese Auseinandersetzung mit dem Iran ist, glaube ich, auch das, was Linke und eher Rechte dann wieder zusammenbringen könnte, nämlich genau eben dieser poststrukturelle Bezug und das, was eben im Iran bis heute, oder das heißt bis heute, seit der Revolution 79 eben von da an bis heute gemacht wird, zeigt ja eben genau das. Anti-westliche Politik verbunden mit Antisemitismus in der einen oder anderen Weise. Und das ist ein bisschen das, wo man, glaube ich, dann unterschwellig, vielleicht auch bald deutlich offener Verbindung sehen kann, was die AfD natürlich sehr, sehr gut findet. Und das ist im Endeffekt dieser postkoloniale Kampf, den der Iran gegen Israel führt.
Wenn du das jetzt postkolonial bezeichnest, dann affirmierst du ja eigentlich das und würdest beziehungsweise es auch so sehen, als sei Israel ein Kolonialstaat. Aber ich weiß, dass du das nicht so meinst.
Nein, also um es nochmal deutlich zu machen, also was ich damit meine, ist natürlich, dass einfach nur wie der Iran das verkauft.
Ja, ja,
nicht, dass
klar, ich
das so sehe, sondern dass der Iran das so verkauft, eben als antikolonialen Kampf gegen die bösen Juden, die eben in Israel leben.
Ja, ich wollte so jetzt dir auch nur dich ein bisschen nerven.
Ach so.
Aber das, was du andeutest, was du meiner Meinung nach gerade schon angedeutet hast, das ist auch meine These, die ich jetzt hier aufstelle, ist, die AfD hat gerade schon einen innerparteilichen Kampf in der Position zu Israel und zum Nahostkonflikt. Ich würde sagen, der ist gerade noch so ein bisschen ausgeglichen. Aber ich bin auch der Meinung, dass die AfD sich hin entwickeln wird zu einer noch israelkritischeren Position. Auch wenn viele Linke es immer so darstellen, als sei die AfD so israelsolidarisch. Dem ist nicht so. Und das liegt vor allem dann auch daran, meine These, dass sie sich in die andere Richtung entwickeln wird, also israelkritischer werden wird, weil eben ihre Wähler grundsätzlich israelkritischer sind und eben ja offensichtlich auch diese antisemitischen Tendenzen haben. Da habe ich jetzt noch mal eine andere Studie mitgebracht. Da geht es nämlich um die Frage nach den Waffenlieferungen. Insgesamt sind 60% der Deutschen gegen Waffenrüstungsexporte nach Israel. Nur 31% finden sie richtig. Der Umfrage zufolge ist die Ablehnung von Waffenlieferungen an Israel bei den Anhängern der Grünen mit 50% am geringsten. 39% finden es richtig. Bei den Wählern der beiden anderen Regierungsparteien, also damals Regierungsparteien, überwiegt die Ablehnung. SPD 60% gegen Waffenlieferung, FDP 52% gegen Waffenlieferung. Und jetzt kommt's. Bei den Anhängern der Union sind 56% gegen Rüstungsexporte nach Israel. Und bei den Anhängern der AfD sind 75% und bei den Wählern des Bündnis Sahra Wagenknecht sogar 85% gegen Waffenlieferungen nach Israel. Diese Zahlen wurden dann auch wieder, also zumindest die großen Zahlen, nicht die spezifischen, dann auf die AfD bezogen, wurden dann in antizionistischen Kreisen auch wieder gefeiert unter dem Motto, langsam wachen selbst die Deutschen auf und während die Regierung an der Staatsräson festhält, arbeitet sie ja eigentlich gegen das eigene Volk. Finde ich auch wirklich eine schwierige linke Position. Da schwingt ja auch schon vieles mit, was ja auch irgendwie gut zur AfD passt. Dass solche Erzählungen insbesondere von Linken ein bisschen seltsam sind, finde ich, liegt auf der Hand. also dass man da auch als linke Position immer ein bisschen Skepsis gegenüber einer Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung haben kann, finde ich, liegt irgendwie auch auf der Hand. Aber insbesondere sollte man ja das nicht feiern, wenn man sieht, dass die AfD-Wähler auch einen großen Anteil daran haben, dass die Zahlen sind, wie sie sind, sprich die Waffenlieferung ablehnen. Und auch im Osten ist die Ablehnung von den Waffenlieferungen höher als im Westen. Das Ganze hat dann wirklich auch schon zu so absurden Verschwörungstheorien, unangenehmen Verschwörungstheorien gezeigt, die auch ein bisschen zeigen, wie es da doch so Parallelen oder die Brückenideologie gibt. Ein kleines Beispiel, fast zeitgleich zu diesen Zahlen zu Waffenlieferungen hat Max Damage, du kennst ihn, ein rechtsextremer Rapper, früher auch mal irgendwie so ein antiimperialistischer Linker gewesen, aber jetzt Neonazi-Rapper, Mitglied der Partei Dritter Weg, der hat ein israelfeindliches Lied gemacht und bei TikTok hochgeladen. Da haben sich dann plötzlich ganz viele so gewundert, was ein Nazi, Neonazi, der ist gegen Israel, so von wegen so Überraschung, weil die Rechten, die seien ja alle pro Israel, was natürlich, wenn man sich damit auskennt, weiß, dass es nicht stimmt, aber so wurde das dann irgendwie erzählt, da haben sich dann vielleicht auch wirklich viele gewundert, die sich mit der Thematik, vielleicht auch im migrantischen Milieu, die sich mit der Thematik nicht so befassen, und da gab es dann einen Kommentar unter dem Video bei TikTok und dann stand da: Hier sind so viele verwundert, dass ein Deutscher hinter Palästina steht. Dabei steht die Mehrheit der Deutschen hinter Palästina und die Mehrheit ist halt nicht die Politik, sondern das Volk. Ja, also wohin solche Aussagen führen können, liegt ja auch auf der Hand. Ich meine, man muss es eigentlich gar nicht aufsprechen, dann die Frage ist, wer steht denn eigentlich hinter der Politik, die gegen das Volk arbeitet? Dass wir hier in ganz unangenehme Gefilde kommen, ist ja auch offensichtlich deutlich. Und ich will dazu noch mal sagen, um zu meiner These, dass die AfD sich eher in diese Richtung vielleicht entwickelt, ist einer, der ja innerhalb der AfD meiner Meinung nach ein ganz gutes Gespür hat für diese Meinungen im Volk und was die AfD-Wähler natürlich vor allem wollen, das ist Maximilian Krah. Und der hat meiner Meinung nach diese postkolonialen Aspekte im Denken der AfD-Wähler schon länger ziemlich gut erkannt. Beim Sommerfest des Instituts für Staatspolitik, also dem neurechten Think Tank, wir haben schon oft drüber geredet, den gibt's jetzt nicht mehr, aber da war ein Sommerfest, also dieser Think Tank rund um Götz Kubitschek, da hatte er das ganz gut auf den Punkt gebracht. Krah räumte gleich zu Beginn seiner Rede ein, dass seine Position sicher untypisch sei. Er glaube aber, dass sie diejenige ist, die wir in Zukunft einnehmen werden. Mit wir meint er die AfD. Er hoffe, dass der Applaus für ihn am Schluss noch so groß sein werde wie am Anfang. Inshallah, fügte Krah augenzwinkernd hinzu. Er sagte dann, der Islam gehört zu Saudi-Arabien. Diesen Satz wolle er dennoch voranstellen. Dort hatten die Araber ein Recht auf ihre Identität, wie eben wir auch hier. In Regenbogenfarben angestrahlte Fußballstadien sollte es seiner Meinung nach weder in München noch in Katar geben. In einer rhetorischen Frage ließ Krah dann noch durchblicken, dass er auch in Deutschland mit konservativen islamischen Unternehmern, die bereits vor Jahrzehnten eingewandert sind, besser leben kann als mit nervigen Universalisten, die den Islam kritisieren, weil er aus ihrer Sicht reaktionär, misogyn und querfeindlich ist. Sorry, Sven, ich mache noch mal ein bisschen weiter. Götz Kubitschek, hier Chef vom Institut für Staatspolitik, neurechter Verleger und so, der hat schon in seiner Sezession, also in seiner Zeitschrift geschrieben, in einer Polemik gegen antimuslimische Rechte, dass er ein Problem mit dem pauschalen Islamhass hat, weil das alles, was nicht den libertären, konservativen Weltbild der islamophoben Blogger- und YouTuber-Szene entspricht, diese Vergleiche von Koran und Mein Kampf, diese Undifferenziertheit beim Blick auf die Massenmigration und die völlige Blindheit gegenüber dem Vakuum der eigenen Disziplinlosigkeit und Dekadenz, sagte er dann, die Reihen der neuen Rechten müssen gegen diese antimuslimische Szene geschlossen werden, deren Verständnis des deutschen eigenen erscheint Kubitschek nämlich viel zu liberal, viel zu pro-westlich, viel zu pro-israelisch und zu wenig heterosexuell. Der Text ist auch relativ homophob, weil er sich auf einen Blogger bezieht, der einen antimuslimischen Text geschrieben hat, der selber homosexuell ist. Seine Frau Ellen Kositza hat auch dann noch mal eine Lanze für das Kopftuch gebrochen in der Sezession und da hat sie gesagt, dem Tragen des muslimischen Kopftuchs, das hätte eine sympathische Widerstandskraft gegen westlichen Liberalismus und möchte es mancher deutscher Feministin verordnen, Indikation etwa Wiedererlangung von Würde, Geborgenheit und Seinsgewissheit. Für den langjährigen Sezession-Herausgeber Karl-Heinz Weißmann, heute einflussreiches Mitglied im Kuratorium der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung, verkörpert der Islam gegenüber dem christlich geprägten Westen in manchen eine überlegene, weil geschlossenere Ordnung. Was ich sagen will, die AfD ist, glaube ich, gespalten und hier wird es spannend. Es gibt die liberaleren Strömungen innerhalb der AfD, die sind eher muslimfeindlich eingestellt. Die sind deutlicher auf der Seite pro Israel. Das ist auch so, glaube ich, so Alice Weidel und der Flügel. Aber der echte Flügel oder Ex-Flügel, also die noch rechteren in der AfD, die sind viel israelkritischer und gehen auch weiter in diese Richtung. Und das Absurde ist daran halt, finde ich, dass vor allem linke Kreise oft die AfD heranziehen, um zu sagen, ach guck mal, die Rechten, die sind, diese rechten AfD-Leute, die sind zu Israel solidarisch. Das heißt, die Rechte in Deutschland ist zu Israel solidarisch. Dabei verschweigen sie aber, dass die noch rechteren innerhalb der AfD und auch noch die noch rechteren weiter rechts als die AfD, natürlich, wir wissen es alle, deutlich israelkritischer sind als alle anderen, sprich noch antisemitischer sind als alle anderen. Und das wollte ich jetzt hier nur nochmal so darlegen.
Nur kurz mal darlegen.
Ja, sorry. Genau.
Also, wo fange ich an? Ich fange mal an bei dem Aspekt, der, glaube ich, zentral ist von dem, was du jetzt gesagt hast. Also alle diese Zitate, die du angebracht hast, sei es Kubitschek, sei es Krah, die führen ja im Endeffekt in eine Richtung und auf einen relativ einfachen Begriff. Und das ist der Begriff des Ethnopluralismus, der da in meinen Augen im Endeffekt ja, mal mehr, mal weniger offen mitschwingt. Und im Endeffekt, und das ist ja das, was auch dem Postkolonialismus immer wieder vorgeworfen wurde oder auch der ganzen Critical Whiteness-Bewegung und so weiter und so fort, ist ja im Endeffekt nichts weiter als ja, eine versteckte Form von Rassismus, also von eben dem konträren Gedanken davon, dass eben Multikulturalismus eigentlich was Gutes ist, nämlich dem Verbot, andere oder Aspekte von, in Anführungsstrichen Verbot, Aspekte von anderen Kulturen zu übernehmen und was ja eben sowohl in dieser linken Vogue-Bubble zum Teil mit drin hängt, aber eben auch in den rechten Zitaten, die du jetzt angesprochen hast, ist eben genau dieser Aspekt des Ethnopluralismus, das heißt jede Ethnie am besten da, wo sie eben in Anführungsstrichen herkommt, jetzt vorrangig natürlich bei den Rechten. Und da passt natürlich dann auch wieder dieser Aspekt oder dieser positive Bezug zu den Palästinensern halt da ganz gut, weil die natürlich im Raum Palästina, also im ehemaligen Mandatsgebiet Palästina verortet werden und man so eben unterschwellig, aber relativ offen gegen Juden als solche hetzen kann und dann eben diesen Bezug aufmachen kann, über den wir jetzt ja die ganze Zeit sprechen und der eben dann innerhalb dieser Studie als postkolonialer Antisemitismus bezeichnet wird. Und das passt, glaube ich, auch dahingehend ganz gut, dass im Endeffekt ja auch dieser Begriff der Remigration, über den wir vor einem Jahr ungefähr, müsste ungefähr die Zeit gewesen sein, ja auch schon gesprochen haben, der macht ja im Endeffekt genau das Gleiche. Es geht ja, und das ist ja so ein bisschen auch der Unterschied, es geht ja nicht so sehr darum, also dass hier jetzt irgendwie von einer rassistischen Ausbeutung gesprochen werden soll, sondern eben deutlich stärker davon, dass man hier quasi ein Nebeneinander zwischen den einzelnen Nationen und vor allem zwischen den einzelnen Kulturen schafft. Und deswegen ist da die Argumentation, die die AfD fährt, natürlich auch mittlerweile deutlich stärker darauf. Dieser ganze Abschiebeduktus, da geht es ja genau darum, dass eben dieses klassische Deutschland den Deutschen, dass das wieder mehr in den Fokus rückt. Und das kann man eben auch, um mal nochmal auf die Studie zurückzukommen, das kann man nämlich auch in dieser Studie erkennen. Und das zeigt sich in unterschiedlichen Punkten nämlich immer relativ deutlich, weil über die Ausländerfeindlichkeit und grundsätzlich auch über den Chauvinismus haben wir schon grob gesprochen. Was ich aber tatsächlich spannend finde, ist dahingehend, wie gesagt, die Ausländerfeindlichkeit im Osten ein Stück höher, aber der Chauvinismus, der ist tatsächlich im Westen zumindest teilweise leicht höher als im Osten. Und das macht es, glaube ich, auch nochmal deutlich und das zeigt eben auch diese Annäherung, über die wir gesprochen haben, nämlich genau die Frage danach, wie eben umgehen mit den Ausländern. Und diese Frage nach der Überfremdung, hast du vorhin richtig gesagt, ist im Osten zwar nochmal deutlich höher, aber auch im Westen ist der fast bei 60%, wenn man eben latent und manifest zusammenrechnet. Ob es vielleicht auch nochmal, das haben wir vorhin jetzt gar nicht mehr angesprochen, aber um es nochmal hier an der Stelle zumindest noch einmal zu sagen, manifest bedeutet, das sind die, also die zustimmen oder sehr stark zustimmen, und latent meint, ich stimme zum Teil zu, ich stimme zum Teil nicht zu. Um das hier nochmal da reinzupassen. Also wenn man sagt, manifeste Zustimmung nach der Frage, die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maße überfremdet, sind es in Ostdeutschland 44% und im Westen knapp 31%. Also fast die Hälfte zu fast einem Drittel. Das ist schon nicht wenig. Man kann auch sagen, das ist schon recht viel. Das ist dieser Aspekt der Ausländerfeindlichkeit. Es geht hier dann eben nicht mehr darum, oder nicht darum, um eine Art von eliminatorischem, also von Ausländer umbringen, sondern was da immer mitschwingt, ist, man sollte die Ausländer wieder in ihre Heimat zurückschicken. Das wird hier ja auch abgefragt. Und da sind es eben jeweils knapp 50% im Westen knapp 50% und im Osten eben knapp 60% Zustimmung. Das ist, glaube ich, genau das, worum es hier geht. Also immer wieder auch dieser Aspekt des Ethnopluralismus, der damit heimspielt. Die Menschen müssen zurück in ihre Heimat. Und dann ist aber immer die Frage, wie wir es ja auch bei der Remigrationsdebatte schon haben, wer ist dann eigentlich Ausländer und wer ist kein Ausländer?
Ja, das ist tatsächlich spannend. Ich wollte jetzt da nochmal, da passen eigentlich auch zwei Bücher zu, die seit, ich sag mal, über einem Jahr in der neurechten Szene diskutiert werden. Die werden auch beide beim Antaios Verlag vertrieben, also bei diesem neurechten Verlag von Götz Kubitschek. Da gibt es zwei Bücher, in denen geht es nämlich beiden darum, dass ja auch dieser Begriff der Remigration zum Beispiel, dass das realitätsfremd sei und man da neue Strategien entwickeln müsste. Das eine Buch warnt vor dem Feindbild Islam als rechte Sackgasse und das andere fordert, die demografischen Realitäten eines Einwanderungslandes anzuerkennen. Und hier wird es nämlich spannend, mit Gleichgesinnten eine rechte, multiethnische Gesellschaft zu gründen. Das ist ja auch nochmal der Punkt, den ich ja vorhin schon angesprochen habe, der natürlich auch das von Link-Anhängern der postkolonialen Studien unterscheidet, das muss man ja so ehrlich sein, aber es geht eben eigentlich um ein antiwestliches Ressentiment und man sieht halt dieses antiwestliche sieht man eben in den Ländern auch, in den Ländern, die ja vom Kolonialismus betroffen waren, die ja quasi auch dann von den postkolonialen linken Strömungen quasi hervorgehoben werden. Das sehen die neuen Rechten natürlich in diesen Ländern und deswegen haben sie da auch nichts dagegen, beziehungsweise finden es gut, dass es in diesen Ländern ist. Der Unterschied natürlich ist nicht, dass sie dann nicht ganz so kulturrelativistisch sind, sondern eher, wie du sagst, ethnopluralistisch und dass sie halt für sich selber, also für Deutschland eben auch diese antiwestlichen und antiuniversalen Werte wollen. Aber wie gesagt, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, außenpolitisch ist das ähnlich wie eben postkoloniale Denkschulen und das ist ja auch relativ eindeutig und es ist ja auch relativ naheliegend, wenn man eben diese antiimperialistischen, antiuniversalistischen Positionen vertritt.
Ja, und wenn man jetzt nochmal über diesen letzten Aspekt, den du da genannt hast, natürlich nochmal mit reinspielt, da ist mir jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du sie zufällig auch gesehen hast, es gab ja vor ungefähr einer Woche war das, ist eine Dokumentation rausgekommen über so einen libanesischen Flüchtling, der in Wuppertal Berufsschullehrer geworden ist, bis dann eben rauskam, dass er mehr oder weniger offen, also tatsächlich durch diese 4 Jahre Begleitung durch das WDR-Team, ist dann eben rausgekommen, dass er relativ gute Kontakte zur Blauen Moschee in Hamburg hat und zu diesem iranischen Verein, der eben im Zusammenhang damit dann auch verboten worden ist jetzt im Sommer. Und das zeigt ja auch, und wenn man den eben reden gehört hat, was der so erzählt hat, dann, wenn man die Augen zugemacht hätte, hätte man einfach davon ausgehen können, das könnte auch ein klassischer AfD-Wähler sein oder das hätte auch ein klassischer Mensch sein können, der eben im Sommer da in Sachsen-Anhalt sitzt und beim Verlag chillt oder beim Institut rumhängt. Und das ist genau das, worauf ja, und das ist das, was du ja auch gerade schon gesagt hast oder was in diesen Buchtiteln auch vorkommt, das ist ja genau das, wohin man mehr und mehr kommt. Und auch darüber haben wir ja schon gesprochen, denn diese ganzen Tendenzen, sei es Antisemitismus, sei es aber auch Anti-Westliches, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist natürlich auch der Antifeminismus oder eben, angedeutet hast du ihn, Transfeindlichkeit etc., die hast du angesprochen, aber gerade der Bereich Antifeminismus, Sexismus, das sind natürlich auch alles Bereiche, wo die so zum Teil so nah beieinander sind, Rechte und dann eben scheinbar Menschen, die eben das iranische Regime gut finden. das ist schon etwas, wo sich eben genau das zeigt, was du ja auch angesprochen hast, nämlich diese, man könnte es Querfront nennen, aber so quer ist diese Front am Ende gar nicht. Und man, auch darüber haben wir schon mal gesprochen, auch das ist ja keine neue Entwicklung mit dem Mufti von Jerusalem und der Verbindung zu den Nationalsozialisten hat Matthias Künzel ja vor einigen Jahren ein sehr gutes Buch drüber geschrieben, kann man auch da nur noch mal empfehlen, also das ist immer noch mal eine gute Lektüre. Aber die führt jetzt natürlich zu weit vom Thema weg, aber es ist genau das, die Überschneidung, die wir eben haben bei diesen beiden, ich sag mal in Anführungsstrichen Ideologien, flachen Ideologien, ist natürlich schon deutlich größer geworden in den letzten Jahren. Und wenn wir dabei gerade mal sind und ich jetzt schon einmal die antifeministischen Positionen angesprochen habe, finde ich, können wir da gleich auch nochmal drauf genauer schauen, außer du willst noch was ergänzen zu dieser Stelle.
Du darfst.
Nichtsdestotrotz ist es in dieser Studie relativ spannend, dass natürlich bestimmte Aspekte, und da kann man eben auch fragen, hat das so auch was mit der Berichterstattung in den Medien zu tun, also wie eben mit Frauen umgegangen wird in den Medien. Das sind Punkte, die wir noch gar nicht angesprochen haben, die aber natürlich dazu passen. Und zwar war die erste Frage, und da geht es so ein bisschen darum, eine Frau, die sich mehr auf ihren Beruf als auf Haushalt und Kinder konzentriert, sollte kein schlechtes Gewissen haben. Dem haben vor 4 Jahren noch 84% zugestimmt. Heute sind es nur noch 50%. Und das geht im Endeffekt mit den meisten Fragen so weiter. Die Frauen sollten sich wieder mehr auf die Rolle als Ehefrau und Mutter konzentrieren. Das hat jetzt aber wieder zugenommen. Gilt auch für die weiteren Fragen. Und für eine Frau sollte es wichtiger sein, ihrem Mann bei der Karriere zu helfen, als selbst Karriere zu machen. Das ist etwas, was tatsächlich zurückgeht. Aber, und jetzt finde ich, Frauen, die sich gegen eine Familie und Kinder entscheiden, empfinde ich als egoistisch. Das ist eine Aussage, der mehr zugestimmt wird, vor allem, und das ist tatsächlich auch wieder, finde ich, so ein bisschen bezeichnend, vor allem in Ostdeutschland hat diese Aussage deutlich zugenommen, kann natürlich auch etwas mit dieser Abwanderung zu tun haben. Und was ich eben auch sehr spannend finde, ist die Transfeindlichkeit, die sowohl im Osten als auch im Westen ziemlich hoch ist. Und da kann ich mir eben vorrangig erklären, dass das eben damit zu tun hat, dass es eben so eine große Wahrnehmung in den, oder eine überproportionale Wahrnehmung in den Medien zu dieser Problematik oder zu dieser Tendenz gibt, nochmal dieser Aspekt, dass Randphänomene durch Aspekte in den Medien deutlich überhöht werden. Also im Endeffekt, worauf ich hier an dieser Stelle hinaus wollte, ist, dass eben diese Frauenverachtung zum Teil wieder zugenommen hat. Das ist ein Problem, aber das kann ich mir eben auch da vorstellen. Jetzt werden wieder einige sagen, das ist ja aber nicht der Hauptduktus des Islam. Nein, natürlich nicht, aber es ist natürlich schon ein Aspekt, der eben im politischen Islamismus sehr wohl eine wichtige Rolle spielt. Sowohl Frauenverachtung als eben auch Homophobie spielen da natürlich eine Rolle, Transfeindlichkeit spielt eine Rolle. Das ist in der Doku auch ganz spannend, in der über diesen Lehrer, dass es eben darum geht, dass der Iran, und das wird, da wird, also er stellt den Iran dadurch als sehr positiv dar, weil eben Operationen dort ermöglicht werden, dass man sein Geschlecht umwandeln kann. Das hat aber vor allem etwas damit zu tun, weil eben Homosexualität strafbar ist und durch diese Operation man dann genau diesen Aspekt eben verhindern kann. Das ist also so ein bisschen ein komischer Aspekt, der damit reinspielt. Nichtsdestotrotz erkennt man hier schon Verbindungslinien, die schon eine wichtige Rolle spielen, meiner Meinung nach, und die eben auch zeigen, was problematisch ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch gar nicht so einen komischen Aspekt, also mit den Operationen im Iran. Also das gibt es ja schon länger. Also davon hört man ja immer wieder, dass so eine internalisierte Homophobie ist, zu sagen, man wandelt lieber das Geschlecht, sich das eigene Geschlecht, als homosexuell zu sein. Das funktioniert, glaube ich, intrinsisch bei den Menschen, aber eben auch politisch, wie es dann im Iran passiert, dass das legal ist, aber Homosexualität nicht.
Man kann sich dann eben doch alles irgendwie zurechtlegen, dass es dann halt für einen selber passt. Der letzte Punkt, auf den ich noch kommen wollte bei dem Aspekt Antifeminismus, ist nämlich nochmal die Auseinandersetzung eben. Und das finde ich auch spannend, weil das auch nochmal so ein bisschen den Punkt oder die Brücke schlägt zu dem, was du vorhin, also worüber wir vorhin viel gesprochen haben, nämlich die Frage nach oder die Auseinandersetzung um sexualisierte Gewalt. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, gerade in Bezug auf den 7. Oktober und auch in Auseinandersetzung mit mit den Folgen davon sind es ja vor allem linke Gruppierungen, die sagen, sexualisierte Gewalt hätte es gar nicht gegeben oder wenn, dann nur in Ausnahmesituationen, oder es gibt ja diese eine Dokumentation, die sei dann Propaganda von Israel, um eben diesen Befreiungskampf was auch immer schlecht zu machen. Es gibt in Berlin die eine FDP-Politikerin, die immer wieder dagegen demonstriert, die dann auch dafür fertig gemacht wird. Und das ist dahingehend, finde ich, ganz spannend, dass nämlich nach also eine Frage, die eben genau um diese sexualisierte Gewalt gegen Frauen, die wird auch hier gestellt und da heißt es, Frauen übertreiben ihre Schilderung über sexualisierte Gewalt häufig, um Vorteile aus der Situation zu schlagen. Und da stimmen, muss man jetzt sagen, im Osten 32% zu, im Westen immerhin 17% und das macht zusammen 20% der Bevölkerung sagen, dass Frauen hier übertreiben. Und das passt ja auch wieder zu dieser ganzen Thematik, die wir eben mit Bezug auf den 7. Oktober haben, wo es eben heißt, diese Vergewaltigung hätte es zum Teil gar nicht gegeben oder die wären viel härter dargestellt, als das Ganze war. Auch das passt so ein bisschen. Ist natürlich jetzt die Frage, ob wir hier Übereinstimmung haben bei den Personen, die das sagen, mit den Personen, die dann eben auch sowas äußern würden. Das geht jetzt hieraus an der Stelle nicht hervor. Ist aber, glaube ich, trotzdem nochmal bezeichnend dafür, in was für Entwicklung man heute reinkommt, die hier eine Rolle spielen.
Ja, also dieser antifeministische Komplex, der ist tatsächlich, finde ich, auch erwähnenswert und hochspannend. Ich hatte mich jetzt tatsächlich so sehr auf diese postkolonialen Antisemitismus gestürzt, weil ich da so fasziniert von war, dass das jetzt endlich mal in Zahlen gegossen wurde. Aber gut, dass du das noch mit aufgenommen hast in dieser Folge. Ich glaube, da haben wir auch alles erzählt, oder? Hast du noch was?
Also man könnte jetzt noch deutlich genauer auf die einzelnen Unteraspekte eingehen der Studie, aber man muss tatsächlich sagen, die Studie ist relativ breit und es hat viele Inhalte, die man mit reinnehmen kann, viele sinnvolle Ansätze. Was, glaube ich, da wichtig ist, darüber haben wir gesprochen. Also wir haben Zunahme von Ausländerfeindlichkeit, eine Abnahme von Vertrauen in die Demokratie, ein bisschen oder eine steigende Hoffnung, dass vielleicht eine Person das Ganze besser machen kann. Wir haben solche Aspekte, die eben stärker werden. Aber, und das will ich, und das ist das, was ich vorhin ja schon gesagt habe, dieser Rechtsruck, den es immer wieder, der immer wieder eine Rolle spielt, den gibt es so gar nicht, weil die Tendenzen doch immer noch deutlich niedriger sind als vor 20 Jahren. Der Unterschied, den wir jetzt haben, ist, wir haben jetzt eben eine Partei.
Ich wollte es gerade sagen.
Die das Ganze nach außen hin artikuliert. Wir haben, wenn man so will, sogar zwei Parteien, die das machen. Eine, die eher aus dem linken Spektrum kommt, BSW, und die AfD. Wir haben diese beiden Parteien, die eben genau dieses Milieu versuchen anzusprechen, wobei das BSW das nicht so richtig schafft bisher, in meinen Augen zumindest. Das ist das, was man sieht, aber diesen klassischen Rechtsruck, wie er beschrieben wird, den gibt es, und das zeigt meiner Meinung nach diese Studie auch nochmal nicht, sondern es gibt jetzt eben diese Partei, die das Ganze eben besser artikuliert, als es früher die CDU und CSU gemacht haben, die zwar immer wieder versuchen, auch heute wieder diesen alten Duktus von Strauß wieder zu beleben, dass es rechts der CSU keine Partei geben darf. Daran sind sie längst gescheitert. Ich glaube, wir müssen uns alle mittlerweile eingestehen, dass die AfD so schnell nicht weggehen wird, sondern sie hat eben einfach jetzt das Wählerpotenzial und das Klientel erreicht, was es eben im Endeffekt seit 20 Jahren gibt. Und das wird auch noch so bleiben, solange man da nichts dran ändert. Und das danach sieht es aktuell in meinen Augen einfach nicht aus. Spannend wird, das hast du auch schon gesagt, wie es dann im Februar wird, was da tatsächlich dann das Ergebnis sein wird.
Jo, gebt uns eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und schreibt einen netten Kommentar, wenn ihr wollt. Ciao.
Auf Wiedersehen.